MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Ja, das kennt man jeden Morgen. Der Wecker klingelt und am liebsten möchte man sich irgendwie doch mal umdrehen. An manchen Tagen wünscht man sich einfach, nicht arbeiten zu müssen. Aber wenn der Ruhestand dann tatsächlich näher rückt, ist das oft gar nicht so einfach wie gedacht. Warum das so ist, das weiß meine Kollegin Katharina Sichler. Sie geht zum Glück noch nicht in Ruhestand, hat sich aber schon mal schlau gemacht.
Zurzeit gehen viele Babyboomer in den Ruhestand, oft schon vor dem Rentenalter. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft können ab 2025 jährlich 1 Million in Rente gehen. Und auch wenn der Ruhestand oft ersehnt wird, fällt der tatsächliche Abschied vom Beruf dann nicht leicht.
Das ist ein neuer Lebensabschnitt und wir sind daran gewöhnt, dass wir Lebensabschnitte, die vor uns liegen, in der Regel schon mal ein bisschen gestalten. Und dieses ist ein relativ langer Lebensabschnitt, möglicherweise dauert er noch 25, 30 Jahre. Und den nicht zu gestalten bedeutet, dass man plötzlich von Situationen überrollt wird, auf die man nicht vorbereitet ist.
Das sagt Bettina Musall. Die Autorin hat für ihr Buch »Das kann gut werden« mit verschiedenen Menschen gesprochen, wie sie den Ruhestand gestalten. Und auch sie selbst hat sich vor ihrem letzten offiziellen Arbeitstag Gedanken gemacht. Sie rät dazu, sich rechtzeitig Fragen in den Bereichen Finanzen, Gesundheit und Beziehung zu stellen.
Komme ich mit meiner Rente und meinen Ersparnissen klar, wenn ich meinen Lebensstandard ungefähr halten will? Wenn nicht, fällt es mir leichter, meine Einnahmen zu erhöhen oder meine Ausgaben zu reduzieren? Käme ein Umzug für mich in Frage? Brauche ich das Auto, das ich immer gefahren habe, weil ich damit zur Arbeit gefahren bin zum Beispiel? Kann ich meine Krankenversicherung reduzieren oder habe ich inzwischen gesundheitliche Probleme, die das gar nicht ermöglichen? Wo habe ich meine wichtigsten Leute? Im Job? Im Privatleben? Wenn meine sozialen Kontakte überwiegend im Beruf liegen, wie kann ich die ersetzen?
Antworten auf diese und andere Fragen zu haben, das kann zu neuen Möglichkeiten führen. Vielleicht auch, weil man es muss. So ging es Musall bei ihrer Wohnsituation. Die Miete in München, die ist teuer, auch für eine Frau, die ihr ganzes Leben gearbeitet hat. Und so hat sie beschlossen, eine Wohngemeinschaft zu gründen.
Das klingt auch für viele erstmal total erschreckend, ja. Aber ich habe das ausprobiert, zunächst mal in kleinem Zeitrahmen und festgestellt, ja, klar, ist was anderes als alleine, aber schadet nicht, ne? Und ich muss ehrlich sagen, mir tut es gut.
Im Wohnbereich hat Musall ganz Neues gewagt. Sie hat sich aber auch entschieden, einen Teil ihres alten Lebens weiterzuführen. So arbeitet sie weiter als Journalistin, allerdings freiberuflich. Sie sucht sich aber auch immer wieder neue Aufgaben. Gerade überlegt sie, Deutsch zu unterrichten. Musall genießt diesen neuen Lebensabschnitt.
Dann kannst du dich zum Beispiel Menschen anders mehr zeitlich widmen, als du das davor getan hast. Selbst wenn man, sagen wir, 3 Tage die Woche arbeitet, ist das ein ganz anderer Rhythmus als vorher. Ich finde auch, sich nochmal öffnen zu können für was Neues, das fällt einem vielleicht gar nicht so leicht zunächst, aber wenn man da mal sich doch herantraut, kann einem das plötzlich nochmal Erfahrungen zuspielen, mit denen man nicht gerechnet hat. Das ist schon auch was Tolles, ja.
Letztlich ist Bettina Musall der Übergang gut gelungen, weil sie sich darauf vorbereitet hat. So konnte aus einem Ende ein echter Aufbruch werden.
Das Buch von Bettina Musall bekommen Sie auch in unserem Online-Shop auf michaelsbund.de und natürlich auch in unserer Buchhandlung Michaelsbund hier in München gleich am Stachus. Das heißt, das kann gut werden, wie der Einstieg in den Ruhestand zum Aufbruch in ein neues Leben wird. Das Ganze kostet 24 Euro und wie wir eben gehört haben, Vorbereitung ist alles. Und so ein Buch, das kann dabei helfen. Alt werden wollen die meisten, aber alt sein, lieber später. Trotzdem kommt irgendwann der Moment, in dem wir uns damit beschäftigen müssen. Theologe und Priester Thomas Frings sagt, endlich alt. So auch der Titel seines Buchs.
Endlich im Sinne von aufatmen, wow, ich hab's geschafft. Und im Sinne von zeitlich, endlich. Ich bin in der Phase angekommen, in der ich erkenne, dass mein Leben ein endliches ist.
Er selbst ist Mitte 60 und schwärmt geradezu von diesem neuen Lebensabschnitt.
Ich habe mehr Zeit, ich habe weniger Pflichten, mehr Lust, noch was zu tun, denn ich kann ja noch was tun. Alle können noch was tun, aber es ist nur noch das, worauf ich Lust habe. Das ist toll.
So arbeitet er auch noch als Seelsorger, feiert Gottesdienste und traut Paare. Außerdem hat er sich Ehrenämter gesucht. Er ist jetzt zum Beispiel Familienpate. Für ihn ändern sich in diesem Lebensabschnitt die Prioritäten. Er nennt als Beispiel seine Mutter.
Meine Mutter wird jetzt das zweite Mal Urgroßmutter im nächsten Monat. Das ist nicht mehr materiell, das Urenkelchen. Das ist nur noch etwas Geistiges, etwas Geistliches auch. Das geht ja ineinander, diese beiden Wörter auch. Und das ist alles viel, viel wichtiger geworden.
Sein Buch trägt übrigens den Untertitel Ein spiritueller Reisebegleiter. Frings will die Menschen beim Übergang in den neuen Lebensabschnitt inspirieren und Lust aufs Älterwerden machen. Das Buch Endlich alt von Thomas Frings können Sie ganz bequem im Onlineshop hier bei uns auf michaelsbrunz.de bestellen. Ja, und wir wünschen ganz viel Spaß beim Reisen in einen neuen Lebensabschnitt. Pfarrer Schießler hat vor kurzem eine Geschichte gehört, die ihn zum Nachdenken gebracht hat. Was das mit der Zahl 86.400 zu tun hat und auch mit jedem Einzelnen von uns, gibt es in der neuen Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer.
Ein Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Rainer. Ihre Experten für Vorsorge und Erbrecht in Olching.
Zu Beginn eine Geschichte. Vorgetragen von einem sehr rührigen Menschen an seinem 90. Geburtstag. Stell dir vor, du hast in einem Wettbewerb den folgenden Preis gewonnen. Jeden Morgen stellt dir die Bank 86.400 Euro auf deinem Bankkonto zur Verfügung. Aber dieses Spiel hat gewisse Regeln, die es zu beachten gilt. Die erste Regel lautet, alles, was du im Laufe des Tages von diesem Geld nicht ausgegeben hast, wird dir wieder weggenommen. Du kannst das Geld nicht einfach auf ein anderes Konto überweisen, du kannst es nicht unter der Bettdecke verstecken, du kannst das Geld nur ausgeben. Aber jeden Morgen, wenn du erwachst, stellt dir die Bank erneut 86.400 Euro für den kommenden Tag auf deinem Konto zur Verfügung. Ist doch ein unglaublich fürchterlicher Gedanke, oder? Ich denke da gerade, dass es solche Menschen wirklich gibt, Profifußballer zum Beispiel. Die verdienen teilweise so viel Geld in einer Stunde. Gut, die können das Geld alles behalten, können sich teure Autos kaufen, Villen und was auch immer. Aber jetzt ganz einmal, was tut man denn mit so viel Geld? Das macht ja richtig Angst. Aber gut, die Geschichte geht weiter. Die zweite Regel ist nämlich, die Bank kann das Spiel ohne Vorwarnung beenden. Zu jeder Zeit kann sie sagen, Spiel ist aus, es ist vorbei. Sie kann das Konto schließen und du bekommst kein neues mehr. Was würdest du tun? Du würdest dir alles kaufen, was du möchtest? Vielleicht nicht nur für dich selbst, auch mal an andere denken und für die einkaufen, an Menschen, die du liebst. In jedem Fall aber würdest du versuchen, jeden Cent irgendwie auszugeben, dass du ihn bestmöglich nutzt, oder? Ich erinnere mich an einen Besuch in der noch DDR im Jahr 1989 an Ostern. Ich bin mit einer Gruppe über den Bahnhof Friedrichstraße in Ostberlin aufgetaucht. Wir hatten den Zwangsumtauschsatz erledigt, 25 D-Mark und 25 DDR-Mark umgetauscht. Wir waren nicht in der Lage, an unserem einen Tagesbesuch dieses Geld auszugeben, weil es nichts gab. So viel Rüscherl, die wir bekommen hätten, hätten wir nicht trinken können, wir wären sturzbetrunken gewesen. Ich kann das alles nachempfinden, was diese Geschichte beschreibt. Für was und wen also geben wir in unserem Leben unser Vermögen aus? Sei es viel oder wenig. Wer profitiert von uns und unserem Leben? Bleibt da was übrig? Es gibt Menschen, die wollen diese Welt verlassen und den anderen dann ein schönes Erbe hinterlassen, damit man auch immer gut an sie denkt. Aber ist das so? Uns fehlt es dabei gleichzeitig hier und jetzt dieses Geld, wo es vielleicht noch nötiger wäre. Gib's mit warmen Händen, sagt ein schöner Spruch. Der reiche Bauer im Evangelium, den wir vor kurzem im Evangelium am Sonntag vorgestellt bekommen haben, der ist so ein Prototyp vom Mensch, der alles hat und gar nicht mehr weiß, wohin damit. Das muss wirklich eine ganz besondere Not sein. Die andere Not als die, gar nichts zu haben oder zu wenig. Plötzlich macht beides auf gleiche Weise Angst. Aber die Geschichte geht weiter, dritter Teil. Weißt du, dieses Spiel ist Realität. Denn jeder von uns hat so eine Bank, stell dir vor. Wir sehen sie nur nicht. Denn diese Bank ist unsere Zeit. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bekommen wir 86.400 Sekunden Leben für den Tag geschenkt. Und wenn wir am Abend einschlafen, wird uns die übrige Zeit niemals gut geschrieben. Was wir an diesem Tag nicht gelebt haben, ist verloren. Gestern ist vergangen. Jeden Morgen beginnt sich das Konto neu zu füllen, aber die Bank kann das Konto, wie bei einem reichen Kornbauern, jederzeit auflösen, ohne Vorwarnung. So, und jetzt sind wir wenig erschrocken, oder? Plötzlich sind wir alle gemeint. Nicht nur die, die viel verdienen. Plötzlich hat man uns am Wickel. Es ist unser Konto, das jeden Morgen neu aufgefüllt wird. Und wie gehen wir jetzt damit um? In Saus und Braus oder überlegt und besonnen, eingesetzt für die Menschen, die uns gehören? Ich bin von Letzterem beseelt. Eingesetzt für die Menschen, die zu uns gehören? Ich bin von Letzterem beseelt. Der Konsumrausch kann noch so groß sein. Er wird mich nie erfüllen. Für die Gier eines Einzelnen reichen alle Dinge der Welt, alles Hab und Gut nicht aus. Für das Leben aller aber hätten wir eigentlich genug. Bunkern im Sinne von Dinge und Sachen verstauen, das geht einfach nicht. Sich engagieren, nicht einfach bloß zuschauen. Nicht wegsehen, sondern hingehen. Protestieren, da wo Protest dringend angesagt ist. Das wäre die wirksamste Weise, das Konto abzuarbeiten, das tägliche Zeitkonto geringer zu machen. Und wir sollten nie vergessen, hier gibt es auch keinen Dispo-Kreditrahmen. Der Zustand im Gaza ist inakzeptabel, sagen unsere Politiker. Das ist mir mit Verlaub zu wenig. Es ist einfach nur menschen- und lebensverachtend. Es tritt alles mit Füßen, was Gottes geliebte Schöpfung eigentlich ist. Da darf ich nicht einfach nur unbeteiligter Zuschauer bleiben. Da muss ich an mein Konto ran und die Zeit nützen und helfen, es zu verändern. Daran will mich diese gute Geschichte erinnern und mir eben nicht Angst machen. Ich will das Leben spüren, jetzt, heute, morgen, als ein einziges unglaubliches Geschenk, das mir jeden Tag gemacht wird. Ich glaube, wir würden alle miteinander ganz anders umgehen auf dieser Welt, mit uns und mit den anderen. Also, leben wir unser Leben, denn wir haben nur dieses eine. Ich wünsche eine gute Woche und schöne Restferien, euer Pfarrer Schießler.
Du weißt, was mir eingefallen ist? Ich muss mich wirklich mal um mein Testament kümmern und um meine Immobilien. Sag mal, hast du eine Ahnung, wen könnte man da eigentlich fragen?
Grüß Gott, ich bin Markus Sebastian Rainer, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht in Olchen. Ich unterstütze Sie mit meinem Team seit über 20 Jahren kompetent und zuverlässig bei allen Fragen rund um Schenkungen, Erbschaftssteuer, Erbengemeinschaften und Pflichtteile. Mit unserer Erfahrung sorgen wir dafür, dass Ihr letzter Wille rechtssicher und klar formuliert wird. Wir helfen Ihnen, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer zu sparen.
Rechtsanwaltskanzlei Markus Sebastian Rainer. Der Rainer mit AI in Olching. Kontaktieren Sie uns unter 08142 422270 oder im Internet unter kanzlei-rainer.de. Nicht vergessen, Rainer mit AI.
Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit mit Bernhard Löhlein.
Was haben ein Tukan, ein Faultier und ein Rotaugenlaubfrosch gemeinsam? Richtig, sie sind alle Tiere. Aber mehr noch, sie genießen das pure Leben, das Pura Vida.
Worum geht es?
Pura Vida, das ist in Costa Rica nicht nur so ein Spruch, das ist ein Lebensgefühl. Da steckt Energie da drin. Und genau das vermittelt auch das gleichnamige Spiel. Hier sorgt unser Ranger dafür, dass es den Tieren gut geht. Im Nationalpark und auf dem Spieltisch. Punkte gibt es zum Beispiel für gleiche Tiere in unterschiedlichen Lebensräumen oder für verschiedene Tiere im selben Lebensraum.
Was passiert?
Die Tiere sind auf Plättchen abgebildet. Wenn ich eins anlegen will, muss ich auf die Pfeile achten. Ein Faultier lässt sich nur von oben oder unten in eine Spalte einfügen. Ein Frosch hüpft von der Seite herbei. Jedes Tier hat eben seine eigenen Vorlieben.
Wie kommt's an?
Es ist ein kleiner Wettlauf um die wertvollsten Plättchen und ein schönes Knobelspiel, wie ich sie optimal platziere. Genau diese Kombination macht den Reiz aus, hat mich überrascht und überzeugt. Pura Vida von Ralf Zulinde und Carsten Rohlfs ist erschienen im Verlag Piatnik.
Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München.
Von Erstkommunion und Trauerarbeit in der Pfarrei zum Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Die Rosenheimer Gemeindereferentin Hannelore Maurer hat den Sprung in ein neues Aufgabengebiet gewagt. Sie ist jetzt als Polizeiseelsorgerin für 2800 Polizisten und knapp 50 Dienststellen zwischen Garmisch und Berchtesgaden zuständig. Offen für Neues und immer mit dem Herzen dabei, das macht die Rosenheimerin aus. Obwohl oder gerade weil ihr Lebensweg bisher den einen oder anderen Umweg bereithielt.
Ich bin sehr früh Mutter geworden, also im Alter von 17 Jahren. Ich habe dann dank meinen Eltern mein Abitur gemacht und habe dann auch sehr jung geheiratet. Mein Mann ist ja ein Landwirt. Dann wollte ich mich da im Bauernhof einbringen und habe dann eben ganz klassisch die Ausbildung in der Landwirtschaft, also in der ländlichen Hauswirtschaft gemacht bis zur Meisterprüfung. Aber es war dann irgendwie so ganz ausgefüllt hat's mich eben nicht.
Weil sie schon immer in der Kirche als Firmhelferin und Pfarrgemeinderätin engagiert war, ließ Hannelore Maurer sich über einen Fernkurs zur Theologin ausbilden. Einen jähen Abbruch fand diese Ausbildung, als sie eine Totgeburt erlitt. Mehrere Jahre rang sie mit ihrem Glauben, arbeitete auf ihrem Hof und bekam ein viertes Kind. Erst dann nahm sie das Fernstudium wieder auf. Gott hat mich wieder erreicht, sagt sie.
Dann habe ich halt mein Studium weitergemacht, habe dann eben insgesamt mehr als 7 Jahre gebraucht durch diese lange Pause und habe dann mit ein paar Stunden angefangen, nachdem der Jüngste in den Kindergarten gegangen ist. Und da habe ich noch voll und also einer Landwirtschaft mitgearbeitet. Da habe ich halt so meine Kindergottesdienste gehalten, auch die erste Beerdigung dann gleich, ohne wirklich für das gerüstet zu sein. Und dann abends wieder in den Stall und habe die Kühe gemolken. Da habe ich immer nur beides gemacht.
In den letzten Jahren war Hannelore Maurer Gemeindereferentin in Rosenheim, arbeitete viel in der Trauerseelsorge und engagierte sich auch als Notfallseelsorgerin. Immer wenn zum Beispiel die Eltern eines verunglückten Motorradfahrers betreut werden mussten, war Hannelore Maurer da. Dann legte das Ordinariat einen neuen Stellenplan auf und empfahl der Seelsorgerin, sich zumindest teilweise ein neues Betätigungsfeld zu suchen.
Und nachdem das Polizeipräsidium in Rosenheim ja angesiedelt ist und da eine halbe Stelle in diesem Stellenplan vorgesehen war, habe ich mir Gedanken gemacht über dieses Berufsprofil und habe dann gemerkt, genau das möchte ich machen. Also ein sehr lebendiger, vielseitiger Beruf Seelsorge für Einsatzkräfte. Wenig Gottesdienste, natürlich schon spirituelle Angebote, aber eben mit diesen Polizeibeamten an die Ränder gehen.
Ganz aufgeben wird die Gemeindereferentin ihre bisherigen Tätigkeiten in der Stadtkirche also nicht, von der Arbeit in den Kindergärten bis zu Beerdigungen. Hannelore Maurer aber sucht sich auch immer wieder neue Aufgaben. Sie hat einige Bücher mit eigenen religiösen Texten herausgebracht und ist regelmäßig im Radio zu hören. In ihrem neuen Job als Polizeiseelsorgerin aber wird sie vor allem Beamte unterstützen, die schwierige Situationen zu meistern hatten.
Da gibt's eben dann Einzelgespräche, aber auch Gruppengespräche mit all den Einsatzkräften, die bei einem belastenden Einsatz, bei einer Großschadenslage zum Beispiel mit dabei waren, wo es darum geht, diese Einsätze noch einmal nachzubereiten, nochmal zu erklären, was sind posttraumatische Belastungsstörungen, warum wird man erst einmal in der Folgezeit immer wieder eingeholt von diesen Bildern, Erfahrungen, das einmal mal von der psychologischen Sicht nochmal einmal aufzuarbeiten und dann zum Schauen, wie kann man wieder handlungsfähig werden.
Als Notfallseelsorgerin hat sie bereits oft mit der Polizei zusammengearbeitet. Ein bisschen Bammel hat Hannelore Maurer trotzdem.
Also ich lasse das schon auch an mich heran. Ich bin ein Mensch mit einem großen Herz. Das ist ein bisschen meine Grenze, ist aber auch meine Stärke, dass ich mit den Menschen hingehe, dass ich versuche, mich einzufühlen. Ja, da bin ich gespannt, wie es mir da geht.
Willi Witte für das MKR.
Ein Ohr für die Einsatzkräfte. Hannelore Maurer wird künftig auch als Polizeiseelsorgerin im Rosenheimer Polizeipräsidium Oberbayern Süd arbeiten. Die Gemeindereferentin war bisher in der Stadtkirche Rosenheim tätig. Jetzt zieht es sie mit einer halben Stelle zu neuen Ufern.
Ich stehe in der Polizei jetzt wirklich wieder ganz am Anfang. Ich mache jetzt auch noch die Lehrgänge Seelsorge für belastende Einsätze und schaue auch mit Respekt dem entgegen, was mich da jetzt erwartet. Freuen tue ich mich jetzt in erster Linie mal auf viele neue Menschen kennenzulernen, auf ein neues Aufgabengebiet noch einmal, ohne Pfarrgemeinderatssitzungen.
Denn bei aller Liebe zu den Tätigkeiten in der Pfarrei, von der Erstkommunionvorbereitung bis zum Kindergottesdienst, irgendwann hatte Hannelore Maurer das Gefühl, etwas Neues anfangen zu müssen. Zugute kommt ihr, dass sie als Notfallseelsorgerin schon oft mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Immer dann zum Beispiel, wenn bei einem unerwarteten Todesfall eine Familie begleitet werden musste. Der Respekt für die neue Tätigkeit bezieht sich auch auf die Gesprächspartner.
2800 Polizeibeamte, Beamtinnen plus eben ihre Familien. Und eben die große Anzahl der Polizeiangestellten, die ja oft vergessen werden. Ich muss jetzt wirklich erst einmal hören, wo ich gebraucht werde. Nicht irgendwelche Angebote machen, die niemand will und niemand braucht. Polizeibeamte sind tatsächlich auch nicht so kirchlich sozialisiert.
Hannelore Maurer will als Seelsorgerin darum auch die Fahne der katholischen Kirche im Polizeiapparat hochhalten. In Zukunft wird sie mit Polizisten Einzel- oder Gruppengespräche nach belastenden Einsätzen führen und den Beamten helfen, mit den teils verstörenden Erfahrungen, die sie machen, weiterzuleben. Dabei will die Seelsorgerin ganz stark auf ihre Erfahrungen und Kenntnisse aus der Arbeit in der Rosenheimer Stadtkirche zurückgreifen.
Nachdem es bei der Polizei ja auch einen psychologischen Dienst gibt, denke ich mal, ist mein Schwerpunkt sicherlich auch eben gerade Krankheitsfälle in der Trauerbegleitung Schwerpunkte zu setzen. Muss ich sehen, wie sich das entwickeln wird, aber ich möchte eben meine spezifischen Erfahrungen, speziell in der Trauerbegleitung, da natürlich auch anbieten und einbringen.
Bei diesen Gesprächen vertraut Hannelore Maurer ganz stark auf Gott.
Also es ist ja Gott, der hilft. Und man eröffnet ja nur den Raum wie eine Hebamme, die weder dieses Kind gezeugt hat und dieses Kind jetzt nicht auf die Welt bringt, sondern das nur dabei ist und Mut zuspricht der gebärenden Person und vielleicht nur Hand anlegt, damit dieses Kind auf die Welt kommen kann. Und das Gleiche passiert ja in der geistlichen Begleitung, ja, dass man hilft, dass ein Kind auf die Welt kommen kann.
Und da ist dann Seelsorge bei der Polizei wieder der Arbeit in der Gemeinde ganz ähnlich, für die Menschen da sein und zuhören. Hannelore Maurer tut das seit Jahrzehnten. Willi Witte für das MKR.
Wissen Sie eigentlich, wie man ein Testament aufsetzen muss, damit es wasserdicht, also rechtlich sicher ist? Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir da schon mal die Frage gestellt, aber wer will sich schon mit Themen wie Tod und Vererben befassen? Nachdem aber vor einiger Zeit ein Freund in meinem Alter überraschend gestorben ist und kein Testament vorhanden war, dafür aber jede Menge Probleme, habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht gar nicht mal so doof, sich darüber Gedanken zu machen. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Es ist einfach wichtig, auch wenn man das gern mal verdrängt, den Nachlass zu klären und das so, dass man eben keine rechtlichen Probleme hat. Damit man mit dem Thema Erben, Vererben und Nachlass nicht alleine ist, veranstaltet unser Medienhaus, der St. Michaelsbund, auch in diesem Jahr wieder eine Infoveranstaltung zu diesem Thema, bei der Markus Sebastian Rainer, Fachanwalt für Erbrecht, mit vor Ort sein wird und nicht nur alle Fragen rund ums Thema beantwortet, sondern auch noch eine ganze Menge Tipps parat hat. Herr Rechtsanwalt Rainer, wie ist das denn eigentlich? In Deutschland gilt doch immer noch die gesetzliche Erbfolge. Warum muss ich denn da noch irgendwelche Dinge regeln?
Die gesetzliche Erbfolge führt leider sehr häufig dazu, dass Ergebnisse entstehen, die man nicht möchte, weil sich eine Erbengemeinschaft bildet. Also Beispiel, ich habe ein Ehepaar mit zwei Kindern, der Vater verstirbt, gesetzliche Erbfolge, eine Hälfte erbt die Mutter, die andere Hälfte erben die Kinder, dann bildet sich zwischen den Vieren eine Erbengemeinschaft und Erbengemeinschaft bedeutet Einstimmigkeitsprinzip, also keiner von den Erben kann irgendetwas alleine entscheiden. Es geht alles nur einstimmig, der überlebende Ehegatte hat also plötzlich in seinem eigenen Haus, wo er drin wohnt, zwei Miterben sitzen und er kann nicht mehr allein über das Haus entscheiden. Außerdem kann jeder Miterbe jederzeit die Zwangsversteigerung beantragen. Also jeder Miterbe hat jederzeit das Recht zu sagen, jetzt ist hier Schluss, ich will raus aus der Erbengemeinschaft, ich versteigere. Und dann versteigert er nicht nur seinen kleinen Anteil, sondern die ganze Immobilie, das Familienheim ist weg. Also das sind Dinge, die man sicherlich im Regelfall nicht möchte. Und deswegen ist die gesetzliche Erbfolge in aller Regel nicht sinnvoll.
Okay, das klingt ja jetzt nicht ganz so easy. Was muss ich denn beim Verfassen eines Testaments machen, damit das Ganze gültig ist?
Die formalen Anforderungen sind eigentlich relativ niedrig. Ich kann es handschriftlich machen oder notariell. Wenn ich es beim Notar mache, ist es allerdings sehr teuer. Deshalb empfehle ich ein handschriftliches Testament. Ja, es muss handschriftlich verfasst werden, unterschrieben werden. Bei einem Ehegattentestament, Berliner Testament, müssen beide unterschreiben. Also die formalen Anforderungen sind eigentlich recht niedrig, sehr einfach zu erfüllen. Wesentlich schwieriger ist natürlich die Frage, was ist der richtige Inhalt? Das ist eigentlich die Kernfrage, über die man sich Gedanken machen muss. Was schreibe ich denn sinnvollerweise in mein Testament hinein, damit es juristisch wasserdicht ist, damit es nicht zu Streitigkeiten kommt, damit nicht überflüssige Erbschaftssteuer entsteht? Darüber muss man sich Gedanken machen.
Okay, und wie ist das mit der gerade erwähnten Erbschaftssteuer? Kann man die vermeiden oder zumindest verringern?
Man kann die Erbschaftssteuer ganz erheblich verringern, indem man zu Lebzeiten klug handelt. Da gibt es jetzt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Als Beispiel mal zu nennen, die Übertragung von Immobilien schon zu Lebzeiten, also als Schenkung schon zu Lebzeiten unter Vorbehalt des Nießbrauchsrechts. Nießbrauch bedeutet, ich darf weiterhin drin wohnen, ich darf vermieten, leerstehen lassen, renovieren, sanieren oder auch nicht, wie ich das möchte. Ich trage alle Kosten, ich trage aber auch alle Einnahmen, die bekomme ich, die fließen zum Nießbraucher. Es ändert sich gefühlt also nichts für den Nießbrauer. Aber, steuerliche Konsequenz, ich kann den Wert des Nießbrauchsrechts abziehen vom Wert der Schenkung. Und dadurch ergibt sich eine ganz erhebliche Einsparung bei der Erbschaftssteuer.
Gut, aber wie sieht denn die Situation aus, wenn ich keine Erben habe?
Also wenn ich mir überlege, wer soll meinen Nachlass bekommen, stelle ich mir ja die Frage, wer kommt in Frage? Das kann natürlich die Familie sein oder auch sonstige nahestehende Personen, Freunde, Bekannte, wie auch immer. Oder aber es können gemeinnützige Organisationen sein. Das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, mit dem Nachlass auch über den Tod hinaus etwas Gutes zu tun, auch seine eigenen Ideen fortwirken zu lassen über den Tod hinaus. Und erbschaftssteuerlich ist es am allerschönsten, weil gemeinnützige, mildtätige, kirchliche Organisationen bezahlen keinerlei Erbschaftssteuer. Das heißt, da geht das Vermögen komplett in den guten Zweck hinein, ohne dass Steuer an den Staat fällt.
Markus Sebastian Rainer, Fachanwalt für Erbrecht in Olching bei München war das. Er ist am 23. September 2025 hier bei uns im Haus. Von 16 bis 18 Uhr berät er Sie dann gerne zu allen Themen rund um Nachlass und Testament. Wenn Sie oder Sie jemanden kennen, der damit dabei sein will, dann notieren Sie sich schon mal gerne den 23. September. Da ist er, wie gesagt, hier bei uns im Haus in der Herzog-Wilhelm-Straße 5 in der Münchner Innenstadt. Da können Sie gerne mit dabei sein. Sie sollten sich aber bitte vorab anmelden. Das geht ganz einfach unter München, also 089 2322 5500. Nochmal 2322 5500. Desto eher, desto besser, denn die Plätze, die sind rar und am 23. September ab 16 Uhr bekommen Sie dann aus erster Hand alle Infos zum Thema Erbrecht vom Fachanwalt aus erster Hand. Seien Sie mit dabei. Italien ist das Urlaubsziel für viele Deutsche nach wie vor. Im vergangenen Sommer waren es zum Beispiel 6,5 Millionen Menschen, die aus Deutschland Bella Italia besucht haben. Wer das in diesem Jahr nicht getan hat, sich aber trotzdem ins Land der Dolce Vita einlesen möchte, für den gibt's jetzt die passenden Buchtipps. Bitteschön. Buchprofile. Der MKR-Lesetipp. Der Roman.
Marie Kersting. Dolce Vita Mortale. Antonia erbt nach dem Tod ihrer Freundin eine Busreise in die Toskana. Zögerlich tritt sie der Seniorengruppe bei, fühlt sich im Reisebus aber fremd, weil sie ist doch deutlich jünger als die älteren Mitfahrer mit ihren Beschwerden und Gartengeschichten. Im charmanten, aber etwas maroden Hotel in Italien scheint der Urlaub dann zu beginnen, bis die Reiseleiterin tot im Hotelpool gefunden wird. Gleichzeitig verschwindet Schmuck, darunter Antonias geliebte Halskette. Gemeinsam mit einigen rüstigen Seniorinnen beginnt Antonia zu ermitteln. Ein charmanter Urlaubskrimi mit Italien-Flair und skurrilem Humor. Dolce Vita Mortale von Marie Kersting kostet 13 Euro.
Das Kinderbuch.
Nora Hoch. Das beste Versteck des Sommers und jede Menge Himbeereis. Ada und ihre Schwester Rike bemerken, dass ihre Oma Rosa zunehmend vergesslich wird. Sie erinnert sich an Kindheitserinnerungen und vergessene Eisrezepte aus ihrem italienischen Bergdorf, verliert aber das Alltagsgedächtnis. die Enkelinnen beschließen, heimlich mit Oma nach Italien zu reisen, um Omas Eisschatz zu finden. Auf dem Weg meistern sie Hindernisse mit Kreativität und Zusammenhalt. Denn so verschieden die Schwestern auch sind, wenn es um Familie geht, dann halten sie zusammen. Ein berührendes Ferienabenteuer über Familie und Zusammenhalt, über gemeinsame Erinnerungen, aber auch über kindliche Ängste und Hoffnungen. Empfohlen für Kinder ab 8 Jahren. Das beste Versteck des Sommers von Nora Hoch kostet 15 Euro.
Das Sachbuch.
Sheila de Lys, Woman on Fire. Alles über die fabelhaften Wechseljahre. Hitzewallungen, Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen. Daran denken wahrscheinlich die meisten Frauen zuerst, wenn es um die Wechseljahre geht. Doch die Frauenärztin Sheila de Lys macht in diesem Ratgeber Mut. Sie sagt, das Bild, das wir von den Wechseljahren haben, ist veraltet und viele Frauen leiden völlig unnötig. Ehrlich, verständlich und humorvoll erklärt sie, was im weiblichen Körper passiert, räumt mit Mythen auf und gibt medizinisch fundierte Tipps für Gesundheit und Wohlbefinden. Ihr Ziel? Frauen sollen die Kontrolle über ihren Körper behalten und sich selbst besser verstehen. Woman on Fire von Sheila de Lys kostet 16 Euro.
Buchprofile. Der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Wir sind mitten in der dritten Schulferienwoche. Viele von Ihnen sind noch im Urlaub oder seit dieser Woche erst in die Ferien gestartet. Ja, wer nicht nur wissen will, was auf der Welt so los ist, sondern auch hier bei uns im Erzbistum München und Freising, kann sich dieser Tage wieder freuen, denn die neueste Ausgabe unseres Innehalten-Magazins sorgt für jede Menge guter und interessanter Geschichten. Bei mir ist es mein Kollege Joachim Burkhardt vom Innehalten-Magazin. Servus Joachim.
Hallihallo.
Joachim, ihr wart dieses Mal unter anderem in München-Pasing, genauer gesagt an der Maria-Schutzkirche, die jetzt auch ja kleinen Insektenschutz bietet, wie es schon der Name sagt.
Ganz genau. 10 Jahre Laudato Si feiern wir ja dieses Jahr und passend dazu haben wir mal nach Maria Schutz in Pasing geschaut. Da blüht es jetzt rund um die Kirche. Bis vor kurzem waren da nur eintönige Rasenflächen. Und man hat sich dann vor Ort mal Gedanken gemacht, was könnten wir hier tun, um das Ganze erstens mal schöner zu gestalten und zweitens auch insektenfreundlicher. Ja, spannend ist, man hat mehrere Dutzend unterschiedliche Arten angesiedelt, Blühpflanzen, alles Mögliche. Und das Spannende daran ist, das sind alles Pflanzen, die es natürlicherweise auch in Pasing gibt. Man ist also jetzt nicht irgendwie in das Gartencenter gegangen und hat da irgendwelche Blühpflanzen gekauft, sondern das sind alles Blumen, die eigentlich von Natur aus in der Gegend auch heimisch sind.
Das heißt, es blüht und sprüht von allen Seiten hier quasi frühlingshaft, obwohl es ja schon eigentlich fast schon Ende des Sommers ist, in Pasing und um die Maria-Schutzkirche herum. Und es ist definitiv auch einen Ausflug wert, oder?
Ja, logisch. Das ist einfach animierend, ja. Wenn man da hinkommt und durch die Mauern hindurchgeht und dann lachen einem erstmal irgendwelche Blumenbeete und Wiesen entgegen. Das ist einfach ein schöner Anblick.
Das glaube ich gerne. Aber ihr habt nicht nur die Fauna und Flora besucht. Nein, ihr habt auch die neue Seelsorgerin, genauer gesagt die neue Polizeiseelsorgerin, die für knapp 3000 Polizeibeamtinnen und Beamte zuständig ist. Sie stellt ihre Arbeit in der neuen Inhaltenausgabe vor. Wie sieht das denn aus? Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, denn diese Arbeit ist ja alles andere als einfach. Wenn man sich das mal vorstellt, wofür braucht es Polizeiseelsorge? Naja, zum Beispiel nach besonders belastenden Einsätzen. Ja, die Polizisten, die kommen auch immer öfter an die Grenze des Belastbaren und des Ertragbaren. Und ja, dann kommt es manchmal dazu, dass man sich eben auch ausheulen muss oder zumindest reden muss über irgendwelche schwierigen Einsätze, die man hatte, Probleme, die man vielleicht auch privater Natur hat. Und dafür gibt es die Polizeiseelsorge. Naja, und die neue Polizeiseelsorgerin im östlichen oberbayerischen Raum, zuständig für knapp 3000 Beamte, die haben wir zu uns eingeladen und mit ihr ausführlich über ihre neuen Herausforderungen gesprochen.
Und was sagt sie?
Naja, sie sagt, dass es viel Erfahrung braucht, um diesen Job überhaupt machen zu können. Also sie selbst ist 57 Jahre alt, hat mehrere Kinder und Enkel und hat beruflich schon einiges erlebt. Und sie sagt, Ein Berufsanfänger könnte diese Arbeit nicht machen.
Das glaube ich gerne. Das klingt auch nach einer sehr, sehr spannenden Geschichte. Vielen Dank, Joachim. Also die neueste Ausgabe unseres Inhaltenmagazins ist wieder voll mit tollen Beiträgen und Themen. In und an viele Kirchen hier bei uns im Erzbistum. Jederzeit als Abo frei Haus und natürlich digital als E-Paper und der Inhalten-App. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Entdecken. Und dir vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Als Donald Trump im Januar seine Amtszeit angetreten hat, hat er eine Menge Dekrete unterschrieben und viele Dinge angeordnet. Zum Beispiel, dass die Entwicklungshilfe einfach mal sofort ausgesetzt wird. Inzwischen wurde die Behörde USAID komplett geschlossen.
Einen Monat nach Donald Trumps Amtsantritt war Missio-Redakteur Christian Selper in Uganda und Kenia unterwegs und hat gesehen, wie sich der sofortige Stopp der Entwicklungshilfe auswirkt.
Das war ja auch so im Zuge dieser 1000 Maßnahmen und man weiß nicht so genau, was ist da bei Präsident Trump erstmal wirklich dahinter und wie konkret wird's dann am Ende. Und dann war ich doch überrascht zu sehen, wie schnell vor Ort da auch die Konsequenzen zu sehen waren.
Zum Beispiel in einem Flüchtlingscamp in Kampala, der Hauptstadt von Uganda. Dort arbeitet Missio mit dem Jesuiten-Flüchtlingsdienst zusammen.
In dem konkreten Fall ist es eben so, dass in Kampala der Jesuiten-Flüchtlingsdienst verschiedene Programme anbietet, berufliche Ausbildung, handwerkliche Ausbildung, IT-Training, Gastronomie, aber auch Dinge wie psychologische Betreuung. Viele Flüchtlinge haben ja schlimmste Dinge erlebt.
Die berufliche Fortbildung mit Zertifikat ermöglicht den Geflüchteten, ein neues Leben anzufangen, und zwar unabhängig von weiterer Unterstützung. Die Leiterin des Jesuitenflüchtlingsdienstes in Uganda ist die deutsche Christina Zeitelmeisel. Was sie Christian Selper erzählt hat, hat ihn schockiert.
Als sie den Menschen sagen musste, ihr könnt in den und den Kurs nicht mehr kommen, weil das Geld nicht mehr da ist, haben gerade diejenigen, die mit diesen psychischen Dingen zu kämpfen haben, die gerade so leicht stabilisiert eben waren, dadurch, dass sie eben gewisse Hilfe bekommen haben, da haben welche gesagt, gut, dann bringe ich mich um.
Das ist nur ein Beispiel für die Auswirkungen dieses abrupten Stopps von Entwicklungshilfegeldern. Auch in Kenia hat der Missio-Redakteur ein Flüchtlingscamp besucht und auch dort gab es Reaktionen auf die Streichungen.
Flüchtlinge, die sich formiert haben zu Demonstrationszügen vor dem Quartier der Vereinten Nationen und einfach die Botschaft vermitteln wollten, helft uns, wir verdursten, wir haben kein Wasser, wir haben nichts zu essen.
Natürlich kann man sich fragen, ob die USA dafür zuständig sind, diesen Menschen zu helfen. Nur der Stopp der Zahlungen von einem Tag auf den anderen hat den Helfern in den Projekten keine Zeit gelassen, sich darauf vorzubereiten. Trotzdem machen sie natürlich weiter mit ihrer Arbeit.
Also ich habe da mit einem Mitarbeiter auch gesprochen, der gesagt hat, naja, pass mal auf, wir sind seit 1993 hier im Land aktiv. Gelder aus den USA bekommen wir seit 2008. Also vorher haben wir das geschafft und wir werden das jetzt auch wieder schaffen. Aber natürlich wird es jetzt einen enormen Rückschlag geben. Also Dinge, die schon erreicht wurden, werden sicher jetzt um einige Jahre zurückgeworfen.
Und das, weil Donald Trump einfach mal so eine Entscheidung trifft.
Ferienzeit in Bayern. Ja, da ist echt so einiges geboten. Im oberbayerischen Kloster Benedikt Beuern gehen nicht nur die Kinder auf Tümpelsafari, nein, da dürfen auch wir Erwachsenen ran, im Natursommer im Loisachtal. Da gibt's Aktionen für jedes Alter, sagt Martin Blösel vom Zentrum für Umwelt und Kultur vor Ort.
Also wir haben unterschiedliche Naturerlebnisangebote, zum Beispiel unsere Fledermausführung, Sensenmähkurse, die wir haben, die alte Kunst der Sensenmaht. Dann Kräuterführungen in unseren Klostergärten, die Schwammerlsuche ist sehr beliebt, aber auch das Bauernhoferlebnis auf alten oberbayerischen bewährten Bauernhöfen.
Ja, so eine richtig schöne Auszeit in der Natur geht natürlich mit der Familie, aber auch mal mit der besten Freundin.
Wir möchten natürlich auch, dass die Leute ein bisschen herunterfahren können, sich erholen können, Begegnungen mit der Natur ermöglichen. Das, was ich wirklich eingehender kennenlerne, lieben lerne, dafür setze ich mich dann auch eher ein.
Der Natursommer im Loisachtal, ja, da gehört auch noch sowas Schönes wie mit Schafen kuscheln dazu. Einfach im Zug im Zentrum für Umwelt und Kultur in Benedikt Beuern oder bei der Touristeninfo vor Ort nachfragen. Wir wünschen viel Spaß. Es soll der schönste Tag im Leben werden, an dem man sich immer erinnert. Ganz klar, ich spreche von der Hochzeit. Dazu gehört natürlich einiges an Vorbereitung. Location, Gästeliste, Musik und ein Angebot der Kirche. Das gibt's nämlich auch, nämlich die Ehevorbereitungskurse. Die kann man jetzt auf den Prüfstand. Veronika Hecht arbeitet im Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft der Katholischen Universität Eichstätt. Frau Hecht, was wurde denn genau gemacht?
Also wir haben Teilnehmende an Ehevorbereitungskursen der katholischen Bistümer Eichstätt, Regensburg und Passau befragt und wollten eben von den Personen wissen, welche Erwartungen sie an Ehevorbereitungskurse haben und eben auch dann im Nachhinein, wie sie den Kurs bewerten.
Befragt wurde ja einmal vor den Kursen. Wie war denn da so die Stimmung?
Dass auch viele sagen, sie machen den Kurs nur aus einem Gefühl der Verpflichtung heraus und eben auch Befürchtungen äußern. Also dass das also ein sehr trockener Kurs werden könnte, dass man auch zu viele Spiele oder Gruppenarbeit machen muss oder einfach auch eine unangenehme Atmosphäre herrschen könnte.
Und wie fiel das Fazit der Studienteilnehmer nach den Angeboten der Ehevorbereitung aus?
Der Kurs wird also sehr positiv bewertet. Es werden auch die Erwartungen, die man so an die Paarbeziehung hatte, dass die eben im Kurs gestärkt werden sollte, erfüllt. Also man hat dann eine Durchschnittsnote, eine Schulnote von 2,1, was eben gerade vor dem Hintergrund der geringen Motivation schon bemerkenswert ist.
Gute Noten also für die kirchliche Ehevorbereitung. Sowas gibt's übrigens auch als Kanutour oder als Ausflug in den Hochseilgarten. Mal einem Künstler bei der Arbeit über die Schulter schauen, ja, das kann wirklich spektakulär sein. Vor allem, wenn sich da wirklich was rührt. Am Heiligen Berg, also im Kloster Andex, unterhalb von Bräustübel, geht gerade ein Wettbewerb in die heiße Endphase. Drei Künstlerinnen sind da kreativ zum Thema Kunst und Bier. Hubert Huber ist der Leiter vor Ort und hat uns verraten, was es da zu sehen gibt.
Ja, es gibt quasi einen Platz, der ist unter dem Bräustübel. Wenn man am großen Parkplatz parkt, dann geht man hoch und bei der ersten Etage arbeiten drei Künstlerinnen an großen Eichenstämmen und sage, ab nächster Woche sind die dann fertig. Jetzt, wenn man jetzt kommt, kann man schon sehen, zuerst ist nichts außer ein Stamm Eiche und dann mit den Motorsägen arbeiten die Künstler das Holz weg, damit sie ihre Skulptur herausarbeiten können.
Seit 2002 gibt's das Symposium Kunst und Bier schon. Ja, und die drei Künstlerinnen, die gerade in Andex arbeiten, sind ja sozusagen die Gewinner.
Da wird quasi international ausgeschrieben, dass sich Künstlerinnen und Künstler bewerben können mit einer Idee zu dem Thema. Und die reichen das dann ein und ein Jurygremium wählt von den Bewerbungen aus der ganzen Welt drei Künstlerinnen und bzw. Künstler aus, die dann im Sommer auf dem Heiligen Berg eine Woche an einer Großskulptur arbeiten.
Bis Dienstag fliegen noch die Späne und nicht nur zuschauen, sondern auch nachfragen ist absolut erwünscht.
Die Chance hat man jetzt, dass man die Künstler zuschauen kann, wie so ein Kunstwerk entsteht und damit kriegt man einen ganz anderen Bezug. Man hat auch die Möglichkeit, die Künstlerinnen zu fragen, was sie sich dabei denken oder warum sie das so machen. Das ist der Sinn vom Symposium, dass man nicht einfach nur mit zeitgenössischer Kunst konfrontiert wird, sondern dass man mal sieht, wie es entsteht und dass man den Künstler kennenlernt.
Ja, wer es bis Dienstag nicht nach Andex schafft. 2 Jahre lang bleiben die Skulpturen dann noch im Kloster Andex zum Anschauen für alle Besucher. Na dann, schauen Sie vorbei. Ja, raus in den Wald oder in die Heide heißt es beim Caritas Kindergarten Regenbogen im Hasenbergl ganz oft. Einmal im Jahr macht sogar jede Gruppe eine Waldwoche. Meine Kollegin Steffi Schmidt war bei dieser Waldwoche mit dabei. Servus, liebe Steffi.
Servus, Ivo.
Steffi, Wald fasziniert doch jedes Kind, oder?
Also faszinieren vermutlich schon, aber man merkt auch, dass einige Kinder gar nicht mehr so viel in die Natur kommen, sagt Naturpädagogin Julia Fritzemeier.
Erstmal an der Motorik, also viele Kinder, die es nicht gewohnt sind, fallen ständig über die Wurzel und sind noch nicht so fußsicher, sag ich mal. Und dann gibt's natürlich auch allerhand Viecher, die stören könnten und die manche Kinder einfach nicht gewohnt sind oder damit nicht zurechtkommen. So ein Wald kann auch Angst machen, das ist auf jeden Fall auch so, aber die Erfahrung mache ich eigentlich selten, dass jetzt jemand sich hier nicht nach einer Woche wohlfühlt oder auch nach einem Tag. Also die meisten gehen schon gerne mit. Aber man merkt schon, so wer von Haus 4 rausgeht, wer nicht so gerne auch mit den Eltern oder mit den Familien in den Wald geht.
Aber deshalb ist es auch ganz gut, mal ein paar Tage hintereinander in den Wald zu gehen.
Absolut. Und dann ist niemand mehr langweilig, oder?
Naja, Langeweile ist ja prinzipiell mal erstmal gar nichts Schlechtes, denn aus Langeweile entsteht ja was und im Wald gibt es ganz, ganz viel zu entdecken.
Kakerlaken.
Bei uns gibt es ja jetzt keine Kakerlaken, in dem Sinne höchstens die Schaben, zum Beispiel Waldschaben. Och,
Kakerlake, dann kannst du doch dein Käferbuch benutzen.
Mein Käferbuch? Können wir nachher mal reingucken.
Jetzt gucken.
Jetzt sofort?
Ja.
Kakerlaken. Klingt aufregend, aber für die Kinder auch ganz schön interessant, oder?
Ja, und jeder hat andere Interessen. Im Wald kann man ja nicht nur Tiere entdecken, sondern auch Hütten bauen, Brücken bauen oder was die Fantasie eben so hergibt. Auf jeden Fall bewegen sich die Kinder im Wald normalerweise total viel und das ist ja gut.
Absolut. Geht denn der Caritas-Kindergarten Regenbogen bei jedem Wetter in den Wald?
Ja, natürlich, denn im Wald gilt auch, die richtige Kleidung ist entscheidend, erklärt Naturpädagogin Julia Fritzemeier.
Wobei schon wichtig ist, dass sie festes Schuhwerk haben, nicht irgendwie Flipflops oder so. Im Sommer haben wir halt häufig das Problem, dass die Sandalen denn doch nicht so sind, dass man damit in den Wald kann. Aber jetzt hier so mit Turnschuhen und bei so einem Wetter ist das natürlich gar kein Problem. Wenn es jetzt regnen würde, da haben dann schon auch meine Kolleginnen darauf geachtet, dass dann wirklich jeder eine Matschhose hat dann für die Woche und eine ordentliche Regenjacke. Im Winter habe ich gemerkt, wir haben ja auch schon im Winter die Waldwochen begonnen mit manchen Gruppen. Da war es halt echt auch wichtig, dass sie alle eine Mütze aufhaben. Weil wenn man so den ganzen Tag draußen ist und teilweise sind dann doch die Jacken nicht so irgendwie, sag ich mal, so Multifunktionsjacken, sondern vielleicht was Einfacheres. Und da bringt schon so eine Mütze unheimlich viel, wenn man einfach durch den Kopf nicht so viel Wärme verliert. Also das kann ich immer empfehlen.
Mehr zur Waldwoche in der Kita. Jederzeit auf innehalten.de und selbstverständlich überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie rein. Vielen Dank, liebe Steffi.
Gerne.
Ja, der August ist hier bei uns im Freistaat Urlaubszeit. Und was gibt's in den Ferien Schöneres, als auch mal fremde Länder kennenzulernen? Gerne auch mal weiter weg als Europa. Das ist natürlich immer toll, aber oft auch eine Geldfrage. Südamerika zum Beispiel ist mit Sicherheit sehenswert. Ja, und genau dort, genauer gesagt in Bolivien, sind gerade einige junge Leute aus dem Erzbistum München und Freising unterwegs. Zum Beispiel Andreas Heindl von der KLJB Wambach ist mit dabei. Andreas, wie kommt's denn, dass ihr noch unterwegs seid?
Weil die KLJB München und Freising seit Jahren Partnerschaften mit mehreren katholischen Jugendgruppen aus Bolivien pflegt und idealerweise wird sich da in regelmäßigen Abständen alle paar Jahre mal besucht.
Ihr seid ja schon fast am Ende eurer Reise. Am Sonntag geht's ja wieder nach Bayern. Was stand denn so auf dem Programm die letzten Tage und Wochen?
Von langen Busreisen, Sightseeing, Stadtführungen haben wir gehabt in La Paz, verschiedene Kirchen angeschaut. Dann haben wir noch verschiedene Seminare oder beziehungsweise kleine Präsentationen bekommen. Wie ist das Leben überhaupt in Bolivien? Wo gibt's Punkte, die gerade nicht so gut laufen, sei es in der Landwirtschaft, im Umweltschutz? Auch verschiedene Lebensrealitäten haben wir kennengelernt. Ja, eben ganz verschiedene Dinge.
Und was nimmst du jetzt mit heim aus Bolivien von dieser Reise?
Für mich persönlich sind solch vielfältige Eindrücke eine gute Gelegenheit, meinen Blickwinkel auf das eigene Leben und das Leben, was wir in Deutschland führen, auf den Prüfstand zu stellen. Die Unterschiede sind wirklich groß. Wie gehen wir mit der Natur um? Wie konsumieren wir? Zu sehen, wie die Menschen leben, einfach mal rauszukommen. Und ein anderer Kontinent ist schon eine große Nummer für mich.
Für knapp 3 Wochen waren also 10 junge Frauen und Männer von KLJB und BDKJ unterwegs in Bolivien und haben ihre katholischen Partnerverbände vor Ort besucht. Ja, und der nächste Besuch, der kommt dann natürlich wieder aus Südamerika zu uns nach Bayern. Euch einen guten Heimflug. Den Spätsommer nutzen, am besten mit einem Kurztrip in die Berge. Am Wochenende soll's ja nochmal ganz gut aussehen mit dem Wetter. Wer am Planen ist, ein kleiner Tipp. Am Wendelstein wird's am Sonntag richtig feierlich. Da wird nämlich die Patrona Bavariae, also die Gottesmutter, gefeiert. Beim Patrozinium vom Wendelsteinkirchel. Den Gottesdienst hält Kolpingpräses Christoph Wittmann.
Beim Patrozinium sind wir im Freien, wenn das Wetter entsprechend passt, am Vorplatz zur Kirche. Und da wird dann auch Blasmusik dabei sein und ich hoffe natürlich auch mehr Menschen als sonst vielleicht. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass wir schönes Wetter haben und eine tolle Sicht. Und dann, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein Ausflugsziel und auch verweilen werden, bleiben werden, dass man einfach nur schaut, was so die Bergwelt zu bieten hat.
Für Christoph Wittmann ist es der erste Termin nach dem Urlaub. Trotzdem ist es einer, auf den er sich sehr freut. Denn Bergmessen, egal ob auf der Wiese oder neben der Kapelle, sind einfach anders.
Bergmessen sind halt so ein Aussteigen aus dem Alltag, einfach mal ein bisschen einen Abstand von der alltäglichen Welt oder von den alltäglichen Sorgen vielleicht. Und von daher sind Bergmessen auf jeden Fall immer was ganz Besonderes. Ja, wie man also vielleicht ein bisschen plakativ sagen kann, man ist einfach dem Himmel näher und ich glaube, das geht auch aufs Gemüt und aufs Gefühl über.
Ja, Patrozinium auf dem Wendelstein, diesen Sonntag um 11 Uhr geht's los mit dem Gottesdienst. Mit dabei sind auch die Brandenburger Bläser und der Kirchenchor. Ja, danach geht's gräbig weiter beim Frühschoppen im Wendelsteinhaus. Ja, jetzt in der Urlaubszeit kommt man bei Stadtbesichtigungen auch mal an der einen oder anderen Kirche vorbei. Vielleicht will man ja auch in so eine Kirche reinschauen. Aber geht das eigentlich in T-Shirt und Flipflops?
Stichwort Kirche.
Heute der Dresscode in Kirchen, erklärt von Pfarrer Stefan Maria Huppertz.
Wir Christen sind da mal wieder die Entspanntesten. Also wenn man schaut, wie man sich verhüllen muss, um eine Moschee oder so zu betreten, sind wir wirklich sehr entspannt. Aber ein bisschen was anzuhaben ist ganz gut, weil es sind einfach Orte, die viel zu tun haben mit Respekt. Es gibt quasi so die Grundregel, dass man sagt, wäre ganz gut, wenn die Knie bedeckt sind und die Schultern. Also mit einer Bermuda und einem T-Shirt ist man eigentlich schon ausreichend angezogen, um in alle möglichen Kirchen reinzukommen. Gerade in Italien gibt es manchmal so Art Verbotsschilder von den Kirchen, die wirklich anzeigen, was geht und was nicht geht. Und gelegentlich gibt es daneben so eine Art Kleiderständer mit Tüchern, die man dann einfach nehmen kann, um sich ein bisschen herzurichten. Also ich denke auch bei 35 Grad, wenn man dann in die Messe vor allem auch kommt mit Tanktop und Flipflops und Hotpants, selbst bei der Superfigur nicht sehr angemessen. Die Kirche sind einfach Orte, die haben viel zu tun mit Respekt, weil da einfach Menschen ihr Leben anschauen und mit Gott in Verbindung bringen. Und selbst wenn ich mit diesem Gott in dieser Kirche überhaupt nichts am Hut hätte, wäre es zumindest den anderen gegenüber eine Frage des Respekts, da ein bisschen mehr anzuhaben als am Strand.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.